Das oberste Gericht der Russischen Föderation in Moskau hat entschieden, den Antrag des Justizministeriums der Russischen Föderation zu billigen. Demgemäß werden die religiöse Rechtskörperschaft, die Zentrale von Jehovas Zeugen in Russland und die örtlichen Rechtskörperschaften, deren sie sich bedient, aufgelöst. Und der Russischen Föderation wird das gesamte Eigentum der aufgelösten religiösen Rechtskörperschaft übereignet, das nach den erfüllten Forderungen von Gläubigern verbleibt. Die Entscheidung ist sofort vollziehbar.
Das ist der Urteilsspruch, den Richter Juri Grigorjewitsch Iwanenko am 20. April 2017 beim Obersten Gericht in Moskau verkündete. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Unser sehr aktuelles Thema heute: Vorwärts in die Vergangenheit. Religionsfreiheit in Russland. Ja, der 20. April 2017 war in Russland ein historischer Tag. Ein Schlag gegen die in der Russischen Föderation propagierte Religionsfreiheit. Was bedeutet das für Jehovas Zeugen? Und was bedeutet das für die Religionsfreiheit in Russland generell? Zeugen Jehovas dürfen sich nicht mehr über ihren Glauben frei äußern. Alle ihre Kirchengebäude sind konfisziert worden. Sie gehen in Staatseigentum über. Zeugen Jehovas können sich nur noch heimlich in Privatwohnungen zu ihren Gottesdiensten versammeln. Ihr ganzes religiöses Leben kann sich nur noch im Untergrund abspielen. Von diesem Gerichtsurteil sind nicht nur die über 2300 Gemeinden mit fast 200.000 Religionsangehörigen in der gesamten Russischen Föderation betroffen. Es betrifft auch andere religiöse Minderheiten. Wie ist diese Entscheidung in der Öffentlichkeit aufgenommen worden? Die russisch-orthodoxe Kirche begrüßte und unterstützte das Verbot. Eine ganz andere Meinung vertritt die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel. Bei einem Treffen mit dem russischen Präsidenten Putin am 2. Mai 2017 in Sotschi betonte sie im Hinblick auf das Verbot gegen Jehovas Zeugen in Russland ausdrücklich:
Ich habe den Präsidenten Wladimir Putin gebeten, seinen Einfluss hier auch geltend zu machen, um diese Minderheitenrechte zu gewährleisten, genauso wie das mit dem Umgang mit den Zeugen Jehovas der Fall ist.
Auch die katholische Kirche in Russland rügte die Gerichtsentscheidung gegen die Zeugen Jehovas. Alle religiösen Gemeinschaften hätten ein Recht zu existieren, sagte der Generalsekretär der russischen Bischofskonferenz, Igor Kowalewski. Zugleich äußerte er die Sorge, dass das Urteil auch die Angst vor neuen Einschränkungen für die katholische Kirche im Land schüren könne. Die Regierung müsse den Bürgern versichern, dass die Gewissensfreiheit bestehen bleibt. Was ist in der Zwischenzeit geschehen? Schon vor dem Urteilsspruch am 20. April gab es in vielen Regionen Russlands massive Polizeirazzien bei Gottesdiensten von Jehovas Zeugen. Doch danach wurde es noch viel schlimmer. Zum Beispiel stürmten am 25. Mai 2017 mindestens 15 schwer bewaffnete Polizisten und Beamte des Inlandsgeheimdienstes einen friedlichen Gottesdienst von Jehovas Zeugen in Aryol. Die Polizei sammelte die Ausweise aller Anwesenden ein und beschlagnahmte ihre elektronischen Geräte. Sie verhaftete auch Dennis Christensen, einen Zeugen Jehovas und Gemeindeältesten, der dänischer Staatsbürger ist. Bei einer Verurteilung droht ihm eine Freiheitsstrafe von 6 bis 10 Jahren. Diese Razzia ist eine von über 40 Angriffen auf Jehovas Zeugen, die Beamte und andere nach dem Verbot verübt haben. Nur Stunden nach der Verkündung der Entscheidung des Obersten Gerichts am 20. April zerstörte eine Gruppe von Männern in St. Petersburg mutwillig das größte Kirchengebäude, das Jehovas Zeugen in Russland benutzen. Außerdem bedrohten sie massiv die Anwesenden. Viele mutwillige Zerstörungen gab es auch bei anderen Kirchengebäuden, sogar bei privaten Häusern und Wohnungen von Zeugen Jehovas. 2 Häuser brannten dabei vollständig nieder. Neben Polizeirazzien und Vandalismus hat man einzelne Glaubensangehörige persönlich angegriffen. Arbeitgeber entließen Zeugen Jehovas. Kinder von Zeugen Jehovas wurden von ihren Lehrern in der Schule bedroht. Man könnte die Zahl der Verbrechen und Diskriminierungen endlos fortsetzen. Die Realität sieht also so aus. Nach einer politischen Tauwetterphase sind Jehovas Zeugen in Russland mittlerweile wieder verboten. Wie die Beispiele zeigen, kann man dort nicht mehr von Religionsfreiheit sprechen, sofern sie überhaupt je existiert hatte. In diesem Zusammenhang ist es bestimmt interessant, einmal in die Geschichte von Jehovas Zeugen in der früheren Sowjetunion und speziell in Russland zu blicken. Bei mir im Studio ist meine Kollegin Tabitha. Tabitha, du hast dich ja mit der Geschichte von Jehovas Zeugen in der UdSSR näher befasst. Vielleicht kannst du uns erst einmal sagen, seit wann gibt es Zeugen Jehovas in Russland?
Schon ziemlich lange, schon seit etwa 125 Jahren. Aber leider war die Religionsgeschichte von Jehovas Zeugen in Russland von Anfang an eine Verfolgungsgeschichte. Zum Beispiel wurden 1941 mehrere hundert Zeugen Jehovas in Gulag-Zwangsarbeitslager westlich und östlich des Urals deportiert. Die Länge dieser Haftstrafen war extrem, jeweils zwischen 10 und 25 Jahren. Anfang der 1950er Jahre sind Jehovas Zeugen dann nachweislich in mindestens 54 Zwangsarbeitslagern und Besserungsarbeitskolonien an verschiedenen Orten in der damaligen UdSSR interniert gewesen.
Diese Art der Verfolgung kam für Zeugen Jehovas allerdings nicht überraschend. Denn Jesus Christus sagte gemäß dem Bibelbuch Johannesevangelium, Kapitel 15, Vers 20, "Wenn sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen." Kannst du unseren Hörern diese Verfolgungsgeschichte an einem Beispiel verdeutlichen?
Ja, gern. Also sehr spannend ist der Fall von Alexei Nepotschatow. Er kam als russischer Kriegsgefangener 1941 erstmal ins KZ Auschwitz und dann nach Buchenwald. Dort hat er dann die Zeugen Jehovas Hermann Emter und Walter Otto kennengelernt. Und schon 1943 bekannte Nepotschatow sich selbst zu Jehovas Zeugen. Nach seiner Befreiung 1945 ging er nach Russland zurück. Leider ist er bereits verstorben. Ich habe aber eine Interviewaufzeichnung aus unserem Archiv mitgebracht. Was er und seine Frau als Zeugen Jehovas unter dem kommunistischen Regime erlebt haben, das beschreibt er folgendermaßen.
Nun ja, sie haben mich zum Tode verurteilt und haben dann das Todesurteil in eine 25-jährige Haftstrafe umgewandelt. Ich war mittlerweile schon verheiratet und hatte ein 7 Monate altes Kind. 2 Jahre nach meiner Inhaftierung wurde auch meine Frau abgeholt und verhaftet. Bei jedem Verhör wollte man sie dazu bringen, dass sie ihrem Glauben abschwört, um wieder bei unserem Kind zu sein. Ständig wurde sie psychisch unter Druck gesetzt. Sie spielten beim Verhör sogar Tonaufnahmen vor, um meine Frau mit der Stimme unseres weinenden Kindes zu quälen.
Das ist ja schrecklich. Das war ja praktisch eine Fortsetzung der Verfolgung wie unter den Nationalsozialisten. War er deswegen verbittert?
Also das könnte man sehr gut verstehen. Aber war er das wirklich?
Nein, so etwas kann nicht sein. Weil genau das es ist, wofür Christen bereit sein müssen. Bereit, so etwas zu ertragen, um dadurch ihre Treue gegenüber Gott zu beweisen. Deshalb ist meine Frau, selbst nachdem man sie zu 7 Jahren Haft verurteilte, nicht eingeknickt. Obwohl man ihr sagte, dann kannst du dein Kind nehmen und sofort nach Hause gehen. Bis zum heutigen Tag sind meine Frau und ich treue Christen geblieben.
Wirklich beeindruckend. Eine solche Einstellung. Wie muss man sich eigentlich die Bedingungen in einem russischen Zwangsarbeitslager vorstellen? Dazu haben wir einen russischen Zeugen Jehovas per Telefon befragt. Er war 13 Jahre in unterschiedlichen sowjetischen Zwangsarbeitslagern inhaftiert. Viktor Winter berichtet über seine Erfahrungen.
Das Essen war natürlich sehr schlecht. Sehr schlecht. Sie haben für unsere Verpflegung pro Monat nur 11 Rubel vorgesehen. Das sind umgerechnet 15 Cent. Das waren 600 Gramm Brot pro Tag. Morgens eine Suppe, mittags eine Suppe und dann als zweites eine Art Brei und abends wieder eine Suppe. Das war nicht leicht. Was die Waschmöglichkeiten und Toiletten betrifft, die Zustände waren wirklich abscheulich.
Viele Zeugen Jehovas kamen nicht in Zwangsarbeitslager, sondern in eine sogenannte Sondersiedlung, meist nach Sibirien. Dorthin wurden oft ganze Familien deportiert. Sie mussten wie in den Arbeitslagern Zwangsarbeit leisten, im Winter bei bis zu minus 50 Grad. Der Transport der Gefangenen erfolgte per Eisenbahn. Viktor Winter berichtet,
die Reise, das waren Etappen, die einen Monat oder manchmal länger als einen Monat gedauert haben.
Andere Zeitzeugen haben über diese Transporte zum Beispiel berichtet, dass sie wie Vieh in die Eisenbahnwaggons verfrachtet wurden. Etwa 40 bis 60 Personen waren in so einem dreckigen Güterwagen zusammengefercht. Oft lag auf dem Boden sogar noch der Tierdung verstreut. Sie bekamen auf dem ganzen Weg, und der war immerhin bis zu 4000 Kilometer lang, in manchen Fällen nur 2 Mal etwas zu essen. Und als Toilette diente in einer Ecke einfach nur ein Loch im Boden. Oder es stand ein meist undichter Toiletteneimer zur Verfügung, der ekelhaft stank.
Ach, grausige Details.
Ja, das stimmt.
In dieser Sendung können wir selbstverständlich nur an der Oberfläche kratzen. Doch kristallisiert sich auch bei dieser kurzen Betrachtung der Geschichte von Jehovas Zeugen in Russland heraus, wie viel Leid die religiöse Verfolgung verursacht hat. Mit dieser krassen Verfolgungsgeschichte im Sinn interessiert es den Hörer bestimmt, wie sehen Zeugen Jehovas das erneute Verbot? Hören wir dazu noch einmal Viktor Winter.
Es war ein bisschen schwierig. Es fällt mir schon schwer, wenn ich lesen muss, dass sich auf einmal die Vergangenheit wiederholt. Man hat den Eindruck, dass es sogar schlimmer wird als früher. Schlimmer, als es früher war. Nun aber andererseits fühle ich mich auch jetzt völlig überzeugt und habe eine innere Ruhe. Ich weiß ganz sicher, dass Jehova sein Volk noch nie verlassen hat. Er wird sein Volk auch heute nicht verlassen.
Die Worte von Viktor Winter geben genau das wieder, was schon vor circa 2000 Jahren in der Bibel, in 2. Korinther Kapitel 4, Vers 8 und 9 niedergeschrieben wurde. Dort heißt es: Wir werden auf jede Weise bedrängt, doch nicht bewegungsunfähig eingeengt. Wir sind ratlos, doch nicht gänzlich ohne Ausweg. Wir werden verfolgt, doch nicht im Stich gelassen. Wir werden niedergeworfen, doch nicht vernichtet. Jehovas Zeugen haben die Verfolgung unter Hitlers Regime überstanden, genauso wie die Verfolgung in der ehemaligen Sowjetunion. Sie werden auch diesmal nicht aufgeben. Jehovas Zeugen hatten gegen das Verbot des obersten Gerichts in Moskau Berufung eingelegt. Bedauerlicherweise bestätigte der Appellationssenat des obersten Gerichts von Russland dieses Urteil am 17. Juli 2017. Ganz nach dem Motto: Vorwärts in die Vergangenheit. Kurios ist auch das anschließende Urteil des russischen Stadtgerichts in Viborg vom 17. August 2017. Es verbot die von Jehovas Zeugen herausgegebene Neue Weltübersetzung. Und das, obwohl es in Russland illegal ist, eine Bibel zu verbieten. Tabitha, welche Folgen wird dieses Urteil für Jehovas Zeugen in Russland haben?
Leider ist damit zu rechnen, dass auch in unserer modernen Zeit jahrelange Haftstrafen unter unmenschlichen Bedingungen in russischen Zwangsarbeitslagern die Folge sein werden.
Vielen Dank, Tabitha, für deine abschließende Einschätzung. Und genau diese Befürchtung teilt auch Gernot Erler, der Russland-Koordinator der Bundesregierung Deutschland. In einer offiziellen Pressemitteilung des Auswärtigen Amtes vom 19. Juli 2017 heißt es:
Ich bin sehr besorgt über die Bestätigung des gerichtlichen Verbotes der Zeugen Jehovas in Russland. Damit wird, trotz unserer Appelle auf verschiedenen Ebenen, die friedliche Ausübung des Rechts auf Religions- und Weltanschauungsfreiheit unter Strafe gestellt. Der Strafverfolgung von Angehörigen der Zeugen Jehovas, die von dem auch in der russischen Verfassung verankerten Recht auf Religions- und Weltanschauungsfreiheit Gebrauch machen, ist nun Tür und Tor geöffnet. Damit stellt sich Russland als Mitglied des Europarats leider auch gegen international eingegangene Verpflichtungen.
Da Jehovas Zeugen in Russland alle rechtlichen Möglichkeiten ausgeschöpft haben, wenden sie sich als nächstes an den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg. Ihr Beispiel macht aber deutlich: Religionsfreiheit gibt es in Russland nicht mehr. Oder anders gesagt, vorwärts in die Vergangenheit. Weitere Informationen zur Situation in Russland und anderen Ländern finden Sie auch auf unserer Website jw.org.